Früher spielte die Welt Fußball ohne Politik, heute spielt die Welt Politik mit dem Fußball, sagte einst Publizist und Aphoristiker Willi Meurer. Und damit herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Und wir steigen ein mit diesem Zitat, weil wir euch heute zu einer ganz besonderen Episode einladen möchten. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich wie immer ich und mein Sportsfreund Jens. Hallo Jens.
Hallo Nils. In der Tat, du hast es gesagt, heute ist eine besondere Folge, denn wir haben heute den ersten Gast im Stadionsprecher. Heute geht es nämlich um das Thema Politik und Fußball. Und dafür haben wir uns eine Koryphäe der Kommunikationswissenschaften eingeladen. Professor Dr. Markus Maurer von der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Hallo Markus.
Hi Markus.
Hallo, hallo zusammen.
Ja, sehr, sehr cool, dass du da bist. Und bevor wir jetzt hier Quatsch erzählen, Markus, magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und was hast du auch mit Fußball am Hut?
Ja, Markus Maurer, habt ihr ja schon gesagt, Uni Mainz, Institut für Publizistik und habe da die Professur für politische Kommunikation. Beschäftige mich normalerweise nur privat mit Fußball, beruflich beschäftige ich mich mit Wirkungen von politischer Kommunikation, Inhalten von politischer Kommunikation und viele mehr. Ja, und fußballmäßig bin Bayern-Fan, seit ich ganz klein bin. Das ist nicht für alle leicht zu ertragen, weiß ich, aber so ist es nun mal. Und wenn man als Kind damit anfängt, dann ändert man natürlich seinen Herzensverein auch normalerweise nicht.
Genau so ist es. Und ich finde es sehr gut, dass ich heute mal hier Unterstützung an der Bayern-Front habe. Normalerweise steht man damit immer, zumindest hier in Mainz, auch relativ alleine da, was ja auch völlig legitim ist.
Und zumindest in diesem Podcast.
Und in diesem Podcast natürlich auch, aber genauso wie du auch natürlich mit Werder. Aber schön, einen Bayern-Fan hier zu haben, Markus.
Ja.
Umso mehr uns willkommen, also mir zumindest.
Ja. Wie bist du denn zum Bayern-Fan geworden, Markus? Wie ist das denn passiert? Wie konnte das denn passieren?
Ja, das ist so passiert. Also mein Vater zum Beispiel hat sich überhaupt nicht für Fußball interessiert. Dem war das ziemlich egal und von dem habe ich dann gar nichts mitbekommen. Und dann habe ich in Grundschulzeiten einen besten Schulfreund gehabt. Der hat selbst Fußball gespielt und seine Eltern kamen aus München. Der war ganz begeisterter Bayern-Fan und der hat mich da irgendwie mit reingezogen. Ne? Er hat mir vermittelt, dass Fußball was Schönes ist und dass die Bayern was Schönes sind und dabei ist es geblieben. Wie gesagt, man ändert das nicht.
Ne? Ja, das stimmt schon. Einmal drin, dann bist du gefangen. Hast du denn selbst auch gekickt? Hast du Fußball gespielt?
Ich habe im Verein nie gespielt. Ich habe ab und zu mal natürlich mit Freunden so auf der Straße gespielt oder auf dem Bolzplatz und wir haben hier auch ein Fußballturnier gegen unsere Studierenden. Ich auch, als ich noch jünger war, habe ich da noch mitgespielt, viele, viele Jahre. Aber im Verein nie. Ich habe anderen Sport gemacht, lieber, war wahrscheinlich auch einfach zu untalentiert für Fußball.
Das kenne ich auch nur zu gut. Als Bayern-Fan könnte ich mir vorstellen, du hast gestern einen relativ angenehmen Abend verlebt, so wie ich auch. Also vielleicht zur Erklärung, wir nehmen hier heute am Mittwoch auf. Gestern Abend war das Champions League-Rückspiel gegen Lazio Rom, was die Bayern 3:0 gewonnen haben. Wie hast du denn das Spiel so erlebt, Markus?
Ich habe es gar nicht sehen können. Ich war unterwegs im Zug. Ich habe beim Ticker gesessen und habe mich natürlich gefreut. Es war Zeit mal wieder. Ne? Es wäre, glaube ich, ziemlich peinlich gewesen, wenn wir jetzt da ausgeschieden wären. Ja. Mal gucken, was noch zu retten ist. Aber auf jeden Fall war das mal ein schöner Abend. Auch, wie gesagt, am Ticker ist ein bisschen langweilig, aber
Es war
doch am Ende dann sehr schön. Ja.
Und man muss auch sagen, höchst verdient, 2 Tore von Harry Kane, 1 hat Müller noch gemacht und die Bayern waren schon auch gestern deutlich besser und sie mussten ja auch, wir haben es ja vorher auch gesagt, aber generell ist es natürlich gerade eine schwierige Saison für die Bayern. Also gucken wir mal, was in der Champions League noch möglich ist, aber da sind ja durchaus noch ein paar andere starke Mannschaften im Pott. Ich glaube, Auslosung ist dann in einer knappen Woche oder so. Ja. Also müssen wir mal gucken, wenn die Bayern zugelost bekommen, aber Champions League ist ja jetzt grundsätzlich mal nicht so wahrscheinlich. Meisterschaft 10 Punkte hinten, Pokal schon raus, Tuchel im Sommer weg, Eberl jetzt da. Wie schätzt du so die Gesamtsituation ein da bei Bayern?
Ja, schwierig. Also ich bin ja jemand, der sagt, Bayern muss auch nicht immer Meister werden. Ne? Also 10 Jahre reicht dann auch mal. Das ist, glaube ich, ganz gut insgesamt für den Fußball, wenn jemand anders mal Meister wird. Und wenn da einer über sich hinaus wächst, mal für eine Saison, ist völlig okay, solange es nicht Dortmund ist. Und dann würde ich sagen, was ist los? Schwer. Also wir haben jetzt irgendwie 2 Trainer, von denen ich eigentlich eine gute Meinung hatte. Ich dachte, die kriegen es hin, beide. Ja. Und verstehe auch nicht so ganz, was da jetzt los ist. Ne? Also ich weiß auch nicht, woran es hängt. Es sind auch 2 unterschiedliche Trainer. Man kann Muster erkennen, finde ich. Mhm. Und eigentlich nur, dass es irgendwie nicht läuft und scheinbar so die Chemie nicht stimmt. Mhm. Aber wer soll es dann machen? Ne?
Aber so einfach unsicher ist es wahrscheinlich nicht. Oder zu sagen, das liegt jetzt wieder mal nur am Trainer.
Nee, genau meine ich. Also es geht gar nicht am Trainer. Ich finde die Trainer gut. Ich verstehe es nicht. Es liegt irgendwie an der Kombination aus Trainer und Mannschaft. Und was da jetzt aber genau los ist, da müsste man natürlich viel mehr drin sein, um da irgendwas zu sagen zu können. Ja. Ich weiß es nicht. Bin echt, wenn ich sagen, schockiert, aber schon so ein bisschen, ist ein Rätsel. Ne? Ja. Ich kann es nicht verstehen. Es kann mal passieren, dass man mit einem Trainer nicht klarkommt, aber gleich mit zwei so renommierten Trainern am Stück nicht, ist schon komisch.
Also. Und ich habe gestern mal darüber nachgedacht. Ich dachte mir auch, die Trainer sind eben auch in so einer undankbaren Situation, weil ihr Arbeiten eigentlich, also was sie wirklich machen, kriegen wir Außenstehenden ja nicht mit. Wir können ja nicht beurteilen, wie redet so ein Tuchel oder so ein Nagelsmann mit seinem Team? Wie macht er das innerhalb der Mannschaft? Was wir sehen, ist so die Leistung der Spieler auf dem Feld. Die können wir auch bewerten. Was wir auch sehen, ist, welche Transfers werden getätigt oder welche nicht. Demnach kann man auch so ein bisschen die Arbeit der Verantwortlichen oben ja auch bewerten, zumindest in Teilen. Was der Trainer macht, sehen wir eigentlich nicht. Wir sehen dann die Leistung der Mannschaft auf dem Feld, projizieren das dann natürlich immer direkt auf den Trainer. Also irgendwie ist der Trainer da auch in so einer undankbaren Situation, finde ich.
Absolut. Also ich würde es auch wirklich nicht auf den Trainer schieben. Gar nicht. Ne? Ich glaube, es liegt irgendwie am Verhältnis Trainer-Mannschaft. Und wenn das bei vielen Trainern oder zumindest erstmal bei zwei nicht funktioniert, muss da irgendwas auch in der Mannschaft vielleicht nicht hundertprozentig stimmen. Ne? Ja. Und wie gesagt, ich frage mich, wer es richten soll. Aber gut, noch ist die Hoffnung gar nicht ganz. Also ich würde sagen, Champions League kann was gehen. So, wenn die sich zusammenreißen, dann und ein bisschen Losglück vielleicht noch. Ja.
Das wäre
natürlich der Knaller. Kann man da auch mal ins Finale kommen und dann kann man auch mit Glück mal gewinnen. Aber gut, es ist natürlich jetzt ein bisschen Zweckoptimismus auch. Ne?
Ja, aber verstehe ich sehr gut. Den teile ich auch, diesen Zweckoptimismus. Das wäre sehr schön, wenn da einfach eine Überraschung noch gelingt.
Wir haben hier in den vergangenen Wochen beim Stadionsprecher auch immer wieder über das Thema Kommunikation beim FC Bayern gesprochen. Ich weiß nicht, was du da so alles mitbekommen hast, aber ganz grundsätzlich so von Berufswegen ist es wahrscheinlich auch was, wo du immer mal mit drauf achtest, wie die verschiedenen, sag ich mal, Stakeholder im Verein so miteinander sprechen. Also wie wird kommuniziert zwischen Trainer, zwischen Spielern, zwischen den Verantwortlichen? Wie würdest du das beurteilen? Was hast du da wahrgenommen in den vergangenen Wochen und Monaten?
Ja, gut, wir kriegen natürlich auch da keine Interna mit. Ne? Wir sehen ja auch nur das, was in den Medien berichtet wird. Und das sieht natürlich nicht gut aus. Klar, ich meine, da gibt es schon irgendwie, glaube ich, bessere Wege miteinander umzugehen. Ne? Ich meine, man weiß ja nicht, was stimmt, aber wenn es jetzt stimmt, dass der Trainer wirklich gesagt hat, ich dachte, ihr wärt besser, als es jetzt absolute aussieht,
das geht natürlich nicht. Ne? Das war soll eine Ente gewesen sein.
Also ja, wollte ich gerade sagen, man weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ne? Und was da wirklich intern gesagt wird. Deswegen muss man da auch, glaube ich, vorsichtig sein. Aber klar, man muss natürlich schauen, dass man in so einem Verein irgendwie konstruktiv miteinander umgeht und sich gegenseitig irgendwie aus so einer Krise raushilft und nicht auch noch mies macht. Und ein paar Sachen sind ja wohl definitiv passiert. Irgendwelche Rangeleien im Spielertunnel zwischen Co-Trainer und Spieler und so. Das ist natürlich blöd, ne? Und das ist kein gutes Zeichen. Das sieht nicht gut aus.
Absolut. Ja. Jetzt ist ja natürlich der FC Bayern gerade in Deutschland der bekannteste Verein und natürlich auch in den Medien sehr, sehr, sehr präsent. Woran liegt das denn damit, dass der FC Bayern immer so brutal viel in den Medien ist? Wie kommt das?
Das klingt natürlich jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, ne? Aber der FC Bayern ist einfach der mit Abstand beste Verein, ne? In Deutschland. Das muss man einfach sagen. Das ist der Verein, der die meisten Leute vermutlich interessiert, ne? Vielleicht auch im Negativen. Klar, es ist nicht nur der Verein, glaube ich, der die meisten Fans hat, sondern wahrscheinlich auch der die meisten Gegner hat. Aber es ist halt immer noch der einzige Verein, der europäisch immer mit vorne dabei ist und der einzige, der eine realistische Chance hat, glaube ich, Champions League-Sieger zu werden oder zumindest weit zu kommen. Und das interessiert natürlich die meisten Leute dann auch. Ne? Es ist vielleicht nicht immer der schönste Fußball, will ich jetzt gar nicht behaupten, aber es ist irgendwie doch der erfolgreichste Fußball und das würde ich sagen, erklärt das, warum die Leute so auf den FC Bayern gucken.
Und ist das auch der Grund dafür, dass, wenn man jetzt dieses Meisterschaftsrennen sieht, das Gefühl zumindest mal mehr über die Schwäche der Bayern gesprochen wird, als über die Stärke von Leverkusen? Oder hat das dann auch was mit unserer Nachrichtenwelt im Allgemeinen zu tun? Oder vielleicht auch mit uns als Konsumenten, dass wir lieber eben die Skandale lesen oder lieber das Schlechte lesen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht, ob das stimmt, so die These. Ich glaube schon, dass auch viel über Leverkusen gerätselt wird. Warum sind die eigentlich so gut? Und haben die vielleicht auch, ist das Glück oder ist das jetzt wirklich Können? Oder etablieren die sich jetzt? Oder haben die einfach nur mal einen Lauf? Aber ist schon richtig. Ne? Der FC Bayern ist natürlich auch als so Projektionsfläche für allen, nicht sagen Hass, aber so Gegnerschaft und so, ist schon, glaube ich, ganz gut. Und da freut man sich auch mal, wenn die mal nicht so zurechtkommen und wenn die sich zerfleischen. Und wie gesagt, im Positiven wie im Negativen, glaube ich, einfach der Verein, über den sich die meisten Leute Gedanken machen, an dem man sich, den man entweder mag oder überhaupt nicht mag, während einem vielleicht viele andere Vereine den meisten Leuten ziemlich egal sind. Aber ich glaube, der FC Bayern ist fast niemandem egal. Ne? Ja.
FC Hollywood.
Ja. Hat das auch was mit dem Nachrichtenwert zu tun, was Nils jetzt eben sagte, diese Negativität, dass deswegen auch, dass das einfach mit dieser Prominenz, den der Verein auch hat, einfach so einen starken Nachrichtenwert hat, dass sich Medien da immer wieder drauf stürzen?
Kann man auch sagen, na klar, also Negativität ist ein Nachrichtenwert, das ist definitiv so. Im Sport weniger als anderswo. Also es ist eigentlich so, dass ja im Sport oft, oder Sportberichterstattung oft vorgeworfen wird, dass sie so ergebnisorientiert ist und gar nicht so in die Tiefe geht und gar nicht so Dinge hinterfragt. Aber klar, wenn es um den FC Bayern geht und wenn es dem mal schlecht geht, dann freuen sich viele und dann ist das plötzlich auch für die Leute interessant und vielleicht ist es auch interessanter als Leverkusens Erfolg.
Ne? Ja, genau. Der ist relativ schnell erzählt im Zweifel. Ne? Man kann natürlich über die Gründe rätseln, liegt jetzt nur an Alonso oder an anderen Faktoren, aber ich habe schon so das Gefühl, dass ja nicht nur Skandale von den Medien gerne aufgenommen und verbreitet werden, sondern dass sie teilweise durch die Medien auch konstruiert werden. Und diesen Satz, den du angesprochen hast, ist ja ein wunderbares Beispiel dafür. Der soll so nie gefallen sein. Das heißt, im Zweifel war es wirklich nur die Kopfgeburt eines Journalisten von Sky, der so einen Satz dann einfach mal raushaut. Über den wird dann eine halbe Woche gesprochen. Die Bayern-Verantwortlichen müssen sich alle irgendwie dazu äußern, werden beschäftigt. Und was ich krass finde, das ist dann halt einfach so, ne? Also so ein Satz wurde dann mal gesprochen, egal was man für einen Journalist eigentlich für eine Aufgabe hat oder wie man seinen Job auch auffassen sollte, ethosmäßig. Aber es hat ja dann auch keine Konsequenzen. Also ist das eine gute Entwicklung, dass man also nicht nur berichtet, sondern eben als Medien auch selber die News kreiert und vielleicht also ja gar
Meinung
nicht.
Meinung so macht
es auch. Ja, genau. Das ist natürlich keine gute Entwicklung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass sich da ein Journalist das einfach komplett ausgedacht hat und so nach dem Motto, oh, jetzt möchte ich den mal aber so richtig einen reinwürgen und jetzt denke ich mir mal was aus, was überhaupt jeglicher Grundlage entbehrt. Also irgendwie ist schon schwierig. Also das kann ich mir nun auch ganz schwer vorstellen. Wenn es so wäre, wäre es natürlich eine Katastrophe. Das ist ja klar, so kann Journalismus nicht funktionieren. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, vielleicht ist so ein bisschen was am Ende doch dran. Vielleicht, wenn es nur ein Missverständnis ist oder so. Also irgendwie so völlig aus der Luft gegriffen, kann man sich das eigentlich fast nicht vorstellen. Aber ja, ansonsten natürlich schon. Ne? Journalismus muss sich immer irgendwie auch ein bisschen beschäftigen, da muss was passieren und profitiert natürlich auch davon, wenn sowas passiert, wenn es irgendwie Ärger gibt in einem Verein, dann hat man schön was zu erzählen. Aber trotzdem, also dass sich das völlig aus der Luft gegriffen ausgedacht wurde, das mag ich fast nicht glauben.
Und er war ja wahrscheinlich nicht mit in der Kabine, dieser Sky-Reporter. Also wahrscheinlicher wäre ja, irgendjemand aus der Kabine hat ihm irgendwas gesteckt, was in diese Richtung ging. Und dann hat er halt ein Zitat daraus gemacht, ein wörtliches Zitat. So, und es
genau,
wurde
so
ja auch
würde ich mir das auch vorstellen. Genau, so ungefähr wird es gewesen sein.
Ja, ja. Genau, und von den Bayern wurde ja auch gesagt, dieser Satz ist nie gefallen. Sie haben ja auch nicht gesagt, in diese Richtung wurde gar nicht gesprochen.
Ja, ja. Nee, genau, so stelle ich mir das auch ungefähr vor. Ne? Also irgendwie nennen wir es mal Missverständnis, ob bewusst oder unbewusst, ist dann nochmal eine andere Frage.
Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu dem übergeordneten Thema Politik, weil das natürlich sehr, sehr spannend ist. Was würdest du denn ganz grundsätzlich sagen, inwieweit gibt es denn überhaupt Schnittmengen zwischen Fußball und Politik? Ist jetzt eine sehr große Frage, aber was fällt dir dazu ein?
Ach klar, gibt es natürlich. Also das Erste, woran man denkt, ist, glaube ich, dass beides natürlich extrem medienvermittelt ist und dass es das auch Folgen hat für diejenigen, die da handeln, also sowohl für Politiker als auch für Fußballer. Man muss sich sehr mit Medien beschäftigen, man muss aufpassen, was man sagt. Ne? Man darf sich zu weit aus dem Fenster lehnen, man muss ständig Angst davor haben, irgendwie niedergeschrieben zu werden, wenn man irgendwas verkehrt macht. Und wir wissen das aus Studien, dass das auch für Leute natürlich echt Druck erzeugt, ne? wenn man über sich lesen muss, dass man irgendwie schlecht gespielt hat oder eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Ne? Also dieser generelle Trend, dass vieles heute oder fast alles heute irgendwie medienvermittelt ist, betrifft die beiden natürlich auch. Und deswegen kann man da ganz schön viel Parallelen auch konstruieren, wenn man das möchte.
Weil wir gerade bei Tuchel waren. Tuchel sagt ja von sich, er liest konsequent nichts. Also ihm werden dann immer wohl Sachen über WhatsApp geschickt, wenn irgendwo wieder was berichtet ist, aber er sagt, er liest es nicht, um sich quasi, ja, der will sich dem einfach nicht aussetzen, also sowohl im Negativen als auch im Positiven. Und ich wüsste auch nicht, wenn man es liest, wie man das von sich fernhalten sollte, ne? Wenn man da so als Sau wieder durchs Dorf getrieben wird.
Kann man absolut nicht. Also man kann es wirklich nur versuchen zu vermeiden.
Ja.
Also ich kenne das so ein bisschen natürlich auf einem ganz anderen Level, aber wenn wir irgendeine Studie publizieren und über die wird in den Medien berichtet, dann könnte ich mich da auch hinsetzen und könnte irgendwelche Kommentare von Leuten lesen, was ich für ein Depp bin, was ich da gemacht habe und wie das wieder alles parteiisch ist und wem ich da wieder nütze, wer mich da gekauft hat. Das mache ich natürlich auch nicht. Ja, das macht man am Anfang mal so interessehalber und dann denkt man sich irgendwann, um Gottes Willen, das kann ich mir nicht antun. Ja. Und das ist natürlich bei denen noch ein ganz anderes Level. Ne. Das ist eine ganz andere Art von Berichterstattungsmenge. Und es ist toll, wenn man das kann. Also ist eigentlich, ich finde es relativ schwer, glaube ich, heutzutage Medienberichterstattung komplett zu vermeiden und das nicht mitzukriegen. Aber es ist an sich eine schlaue Taktik, glaube ich, schon. Ja.
Hast du das denn bei Politikern auch schon mal mitbekommen? Weißt du, wie die mit Medienberichterstattung umgehen? Lässt die das eher kalt oder nehmen die das auch mit?
Ich glaube, dass das niemanden kalt lässt. Also das ist, ich meine, man freut sich natürlich erstmal als Politiker, wenn man in den Medien ist. Ne? Viele streben das an, weil es ihren Bekanntheitsgrad erhöht und dann nutzt man auch bestimmte Strategien, um da eben aufzutauchen. Aber andersrum, sich da ständig vorwerfen lassen zu müssen, dass man alles falsch macht und nichts kann und so, das ist natürlich hart. Und das ist völlig egal, in welchem Job man da unterwegs ist. Ne? Wenn man über sich lesen muss oder hören muss oder wie auch immer, was man alles angeblich falsch macht, dann lässt das niemanden kalt. Das lässt uns ja auch nicht kalt, wenn uns das einer persönlich ins Gesicht sagen würde. Ja. Was weiß ich, ihr macht jetzt hier einen schlechten Podcast, macht ihr nicht, aber ne? Das wäre ja für euch auch nicht schön,
wenn
das jetzt hier sagen würde.
Ja, absolut, ja, definitiv. Jetzt vermischen sich ja die Themen Politik und Fußball in den vergangenen Jahren gefühlt immer mehr. Wir hatten das Thema Katar, Fußball-WM 2024. Wie hast du denn diese ganze Entwicklung gesehen? Hast du von der deutschen Fußballnationalmannschaft ein starkes politisches Statement erwartet?
Also vielleicht kann man das erwarten, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich erwartet, dass sie Fußball spielen und dass sie das gut machen. Mhm. Und ich glaube, dass es schon keine gute Entwicklung ist, wenn man Leuten irgendwas aufzwingt und wenn man ihnen dann vielleicht auch merkt, dass das ihnen aufgezwungen wurde, obwohl sie sich eigentlich immer mit anderen Dingen beschäftigt hätten. Ich bin total dafür, dass jeder natürlich als Fußballer sich äußern soll zu den Themen, zu denen er möchte und jeder soll seine politische Meinung vertreten, wenn er das möchte, aber ich würde niemanden dazu zwingen wollen, weder einen Fußballer noch sonst irgendjemanden, sich zu irgendwas zu äußern, was er vielleicht gar nicht will oder wo er nicht dahinter steht. Und ich glaube, dass man das dann eben auch merkt, wenn das jemandem kein Herzensanliegen ist, für irgendwas einzutreten. Und so gut es ist, für irgendwas einzutreten, aber ich würde wirklich niemanden raten, irgendjemanden dazu zu zwingen, weil es dann auch vielleicht nicht so überzeugend ist. Und so ist es ja nun, glaube ich, auch gewesen. Es ist, glaube ich, nach allgemeiner Einschätzung alles so ein bisschen nach hinten losgegangen.
Ja, absolut. Ich glaube, da in dem Fall, Nils und ich, wir haben viel darüber gesprochen, als das Thema damals war, in dem Fall hätte man sich, glaube ich, ein starkes Zeichen der Verantwortlichen gewünscht und hätte die Spieler einfach spielen lassen. Ja. Das wäre möglicherweise eine Kommunikation gewesen, mit der man hätte erfolgreich sein können. Klar, absolut. In der Retrospektive immer ein bisschen einfacher zu sagen, aber ich...
Ja, das hätte man, glaube ich, damals auch erkennen können. Also jetzt ist es einfacher, das zu sagen, aber ich glaube, es wäre auch damals nicht so schwer gewesen, auf die Idee zu kommen. Ich würde wie gesagt, jeder soll selbst entscheiden, was er möchte und dann ist es auch völlig okay, aber wenn es so aufgezwungen ist, ist, glaube ich, für niemanden gut.
Es ist ja auch so ein bisschen die Frage, wo fängt das an, wo hört das auf? Ich meine, wenn man wirklich mal kritisch hinguckt, was in bestimmten Ländern los ist, in Russland hätte man da ja auch schon theoretisch Stunk machen können. Ne? Also es wirkt dann auch immer so ein bisschen, ja, getrieben auch wieder ein bisschen durch die Medien. Da wird jetzt was erwartet und bei der Mannschaft ging es ja viel auch um diese One-Love-Binde dann. Und ich erinnere mich an das Eröffnungsspiel, wo sie sich alle bei dem Mannschaftsfoto die Hand vor den Mund halten, wo ja auch im Nachhinein rauskam, dass das auch nicht alle in der Mannschaft gut fanden. Ne? Aber irgendwie hat man das Gefühl, das wird dann auch eingefordert. Also, dass sich eben nicht nur die Funktionäre äußern, sondern eben auch die Spieler als starke Gesichter mit Strahlkraft, die viel Einfluss haben.
Ja, wie gesagt, man kann das einfordern und das ist völlig richtig. Ne? Man kann auch andere Dinge kritisieren. Ich glaube, das Grundproblem ist halt einfach, dass dann in solche Länder diese Weltmeisterschaften vergeben werden. Ne? Das muss man sich halt überlegen. Ja. Und da können die Fußballer am Ende nichts dafür. Ne? Und jetzt ist... Also, ich glaube, wenn man sich da nicht mit wohlfühlt mit solchen Aktionen, kann mich jetzt nur wiederholen, dann würde ich es einfach sein lassen und andere Leute diese Stellungnahmen abgeben lassen. Ja. Das muss für sicherlich passieren, aber noch besser ist es natürlich, wenn die Leute sich gar nicht erst dafür entscheiden, dort die Turniere veranstalten zu lassen.
Aber da hat der Herr Infantino andere Pläne. Freust du dich schon auf die WM 2034 in Saudi-Arabien, Markus?
Ich freue mich erstmal auf jede WM, weil ich gern Fußball gucke. Ja. Ne? Aber natürlich, das ist klar, was du meinst mit der Frage. Es ist natürlich auch wieder eine sehr, sehr doofe Entscheidung und nicht schlau. Und
Aber ist es dann, geht es da überhaupt noch um Fußball oder geht es da nicht wirklich um, ist das nicht Politik? Also wie diese WM-Vergabe gemacht wird oder ist es einfach nur Korruption? Ich weiß es nicht.
Das weiß ich auch nicht. Aber klar, natürlich ist das alles irgendwie so gesteuert, dass da jetzt die WM da stattfindet, weil ich habe vorhin drüber gesprochen, es geht darum, dass eben vorher an anderen Kontinenten andere Weltmeisterschaften ausgerichtet werden und dann bleibt irgendwann nur noch dieser Kontinent übrig und dann hat man da nur einen Bewerber und schon ruckzuck geht es nicht mehr anders. Mhm. Ne? Ja klar, also man muss aufpassen, man müsste glaube ich besser aufpassen, in welche Länder man solche Weltmeisterschaften vergibt, das ist glaube ich, da sind wir glaube ich alle einig. Mhm. Aber wir haben da auch keinen großen Einfluss drauf und die Spieler haben auch keinen Einfluss drauf und die wollen halt, glaube ich, einfach ganz gern mal, egal ob das jetzt auch Fußballer sind oder ob das Leute sind, die an Olympischen Spielen teilnehmen, da gibt es ja dasselbe Problem im Grunde, die wollen halt ihren Sport machen und vielleicht sollte man sie das dann einfach auch mal machen lassen.
Ja. Aber gucken wir doch mal dahin, wir haben jetzt eben gesagt, oder du hast eben gesagt und ich teile diese Meinung auch, dass man die Leute nicht dazu zwingen kann, ihre Meinung zu politischen Themen zu äußern. Denn dann müsste man ja auch voraussetzen, dass sich die Leute auch tiefgehend mit dem Thema auseinandergesetzt hätten. Hätte das denn aus deiner Sicht eine Wirkung? Also wenn man mal davon ausgeht, eine Person wie jetzt ein Thomas Müller äußert sich zu einem politischen Thema. Gehen wir mal hin zum Thema Wirkung, Medienwirkung dann in dem Fall, wenn es dann über die Medien transportiert wird. Meinst du, das hat einen Effekt, wenn so eine gesellschaftlich relevante Person wie ein Fußballer sich dann irgendwie zu solchen politischen Themen äußert? Kommt das bei der Bevölkerung an?
Das kommt schon an und ich kann mir auch vorstellen, dass das einen gewissen Effekt hat. Also es sind ja nun doch Leute, die für viele eine Vorbildfunktion haben. Mhm. Es gibt ein schönes Beispiel aus einem ganz anderen Bereich. Ne? Es gibt ja ernsthafte Befürchtungen, dass die nächste amerikanische Präsidentschaftswahl durch Taylor Swift entschieden wird, weil die sich dann vielleicht positioniert und irgendwie Millionen von Mädels wahrscheinlich, die toll finden, dann da zur Wahl ohne rennen. Da ist natürlich ein bisschen übertrieben. Sie wird das nicht entscheiden. Aber klar, wenn es gibt einfach Leute, die haben eine Vorbildfunktion und denen hört man zu. Und das kann was Gutes sein, ne? Und wenn die Leute vernünftige Positionen haben, ist es auch vollkommen in Ordnung. Und wenn es deren eigener Wille ist, sich politisch zu äußern, dann sollen sie das ruhig tun, so wie jeder andere auch. Aber das kann natürlich auch missbraucht werden, ne? Und das kann auch schnell nach hinten losgehen. Und ich glaube schon, dass das einen gewissen Effekt hat. Also nicht in dem Sinne, dass jetzt Taylor Swift die nächste Wahl entscheidet, aber da geht es schon um vielleicht ein paar hunderttausend Stimmen und die können im Einzelfall auch immer irgendwo vielleicht entscheidend sein.
Ja. Da würde mich auch interessieren, weil du gerade den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf ansprichst. Jetzt die Vorwahlen sind ja in vollem Gange, sieht ja schwer nach Trump gegen Biden aus. Hast du auch das Gefühl, wie ich, dass die politische Kommunikation in den letzten Jahren, sagen wir, extremer geworden ist? Also, dass mehr Sachen auch erlaubt sind, als vielleicht früher zum guten Ton gehört hätten? Also, wenn ich jetzt den Trump höre, der Biden als schlechtesten Präsidenten aller Zeiten, und ich meine, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs von dem, was Trump raushaut. Also, ist Trump da vielleicht einfach nur jetzt ein Extrembeispiel, was da rausfällt? Oder siehst du da eine generelle Entwicklung, dass es da, ich überspitze es mal, eine Verrohung der Sitten gibt, auch in der politischen Kommunikation?
Ja, ich glaube, die gibt es schon, aber die gibt es auch schon wesentlich länger. Ne? Wenn man mal zurückguckt, das war früher auch nicht alles so nett und freundlich, wie man das heute im Nachhinein vielleicht gern sehen möchte. Ne? Aber es gibt schon Leute wie Trump, die das auf die Spitze treiben, die auch gar nicht anders können, die von ihrem ganzen Naturell her einfach auch gar nicht geeignet sind, um irgendeine Art von positiven Wahlkampf mit positiven Botschaften zu führen. Der kann, glaube ich, einfach nur so. Ja. Und das Problem ist halt, dass diese Negativität Aufmerksamkeit erzeugt. Also er schafft es damit, nicht nur in sozialen Medien, aber da besonders Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das ist manchmal nicht gut. Also Aufmerksamkeit allein reicht nicht. Also es fällt auch auf ihn zurück, diese Art zu kommunizieren. Aber manchen Leuten finden das halt ganz toll. Und so kann man es zumindest schaffen, dass man erstmal Aufmerksamkeit kriegt. Und das ist ja was heute vor allem in sozialen Medien, aber auch in der Gesellschaft sehr, sehr viel zählt offensichtlich. Ja, ganz egal, was man zu sagen hat. Erstmal muss man überhaupt gehört werden.
Und das kann man ja auch wieder auf den Fußball übertragen. So Schlagzeilen wie die 11 Versager oder sowas, also wo es wirklich auch um persönliche Anfeindungen geht. Das hat sich ja auch auf den Fußball übertragen. Das gehört ja da mittlerweile auch dazu.
Anscheinend, offensichtlich, ne? Und das ist ja noch harmlos. Also jetzt gab es irgendwie Fälle, glaube ich, am Wochenende, wo dann irgendwie irgendwelche Fans, wenn man die so nennen kann, aufs Spielfeld gerannt sind und die Spieler teilweise verprügelt haben. Also das ist natürlich noch schlimmer dann, ne? Da kann man sich ja fast freuen, wenn es bei verbalen Entgleisungen. Aber auch da würde ich sagen, hat es auch früher schon Fälle gegeben dieser Art. Na, man muss immer ein bisschen aufpassen, man verklärt auch so ein bisschen die Vergangenheit ganz gerne. Und so früher war alles besser. Ne? So ist es auch nicht. Also so Vorfälle gab es auch früher, teilweise auch schlimmere. Ne? Es gab Zeiten, wo Fans hinter irgendwie Mauern und Gittern im Stadion bleiben mussten, wenn man Angst hatte, dass sowas passiert. Ja. Ja. Also ne, früher war auch nicht alles toll, aber es ist natürlich schon so auch nicht schön.
Das war übrigens Rostock. Ne? In Darmstadt war es ja, glaube ich, ein Fan, der wie so ein Rumpelstilzchen vor der Mannschaft stand und da denen einen ganz guten Einlauf gegeben hat. Das andere war in Rostock jetzt.
So ist es.
Also wirklich Horrorszenen. Aber ich erinnere mich auch noch an Abstiege von Köln oder von Frankfurt, wo es auch wirklich üble Ausschreitungen auch dann nach den feststehenden Abstiegen gab. Also du hast schon recht, das ist schon so. Aber hast du das Gefühl, durch die sozialen Medien hat sich das nochmal verstärkt, dass die Leute einfach noch mehr aufgepeitscht werden durch alles, was sie so rezipieren?
Ich glaube schon, weil man sich einfach dran gewöhnt an dieses Leute runtermachen. Ne? Das, das ist klassisch in sozialen Medien, wenn man da Erfolg haben will, geht das eigentlich nur mit negativen Botschaften, möglichst emotional, also wirklich Leute angreifen und niedermachen. Und ich glaube schon, dass sich diese Idee, dass man das kann, irgendwie so ein bisschen verselbstständigt. Ne? Wenn man das aus sozialen Medien gar nicht mehr anders kennt, fängt man halt auch an, im richtigen Leben, wenn ich es jetzt mal so nennen will, vielleicht sich so zu verhalten. Das ist natürlich sehr einfach gedacht jetzt. Ne? Das ist sehr zugespitzt. Und wenn man das jetzt wissenschaftlich untersuchen würde, würde es wahrscheinlich nicht so deutlich rauskommen, wie ich es gerade behaupte. Aber trotzdem ist da wahrscheinlich schon irgendwie was dran. Mhm. Also so eine Verrohung der Sprache, könnte man sagen, die sich dann überträgt aus sozialen Medien vielleicht auch auf das richtige Leben.
Mhm. Und gerade die AfD hat ja auch viel Erfolg in den sozialen Netzwerken, da auch jüngere Anhänger zu gewinnen und Anhängerinnen natürlich auch. Also die machen sich das genau zu eigen, was du eben ja gesagt hast. Diese negativen kurzen Botschaften und das dann eben an die Anhänger und Anhängerinnen, an die Jungen dann weiterzugeben.
So ist es. Man muss bei der AfD ein bisschen aufpassen. Die sind natürlich auch gezwungenermaßen in sozialen Medien sehr stark, weil die ja in der klassischen Medienberichterstattung nicht vorkommen und wenn, dann nur sehr negativ. Also die suchen sich diesen alternativen Weg aus einer Not heraus. Ne? Die sind jetzt nicht so toll, dass sie genau wissen, wie man in sozialen Medien kommuniziert. Das ist nicht der Grund, warum die da erfolgreich sind, sondern der Grund ist einfach der, dass sie anderswo so erfolglos sind, dass sie dahin müssen.
Okay.
Aber ist schon richtig. Ne? Klar, sie erreichen da auch junge Leute und klar besteht die Gefahr, dass die so ein bisschen darauf reinfallen. Das ist schon so.
Und AfD bringt mich auf unter anderem Christian Streich und auch Uli Hoeneß, die sich ja öffentlich sehr deutlich gegen die AfD gestellt haben. Also Uli Hoeneß hat sogar die Rede bei der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer dazu genutzt, um zu sagen, irgendwie, ne, ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, wir wollen ein neues Deutschland bauen, aber gerne ohne die AfD. Also findest du das legitim, das so zu tun? Weil die AfD wird ja dann schon als Sonderfall betrachtet und auch behandelt. Meiner Meinung nach jetzt vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Aber es stellt sich ja auch keiner hin und sagt, ohne die FDP oder ohne die Linke. Also
ja, ich verstehe schon. Also ist schwierig. Ne? Also ich würde auch hier wieder sagen, wenn das Bedürfnis von ihm ernst war, dass diese Rede dazu zu nutzen, dann soll er das machen. Ja? Warum nicht? Aber ich verstehe auch deinen Punkt und es wird besonders deutlich, wenn man sich überlegt, es gibt ja Fälle von Fußballern, auch hier in Mainz, die haben sich dann in einem anderen Konflikt, nämlich im Israel-Palästina-Konflikt, auf eine Seite gestellt und auf die Seite, wo sie sozusagen sich zu Hause gefühlt haben aufgrund ihrer Herkunft. Und das ist ihnen dann sehr auf die Füße gefallen. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass das nicht immer alles so selbstverständlich ist, dass alle das so sehen, wie man selbst. Im Fall der AfD kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Ja, da haben wir alle ein bisschen, also nicht alle, also 20% der Bevölkerung offensichtlich nicht, aber wahrscheinlich alle, die wir hier sitzen, irgendwie bedenken und teilen diese Sicht. Aber in anderen Fällen ist das, glaube ich, schon sehr heikel. Ne? Da kann das eben auch sehr negative Konsequenzen haben. Und deswegen muss man sich das, glaube ich, gut überlegen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und muss dann aber die Konsequenzen.
Also meinst du, als öffentliche Person sollte man da durchaus dann strategisch vorgehen, sich überlegen, ist meine Meinung Mehrheitsmeinung?
Nee, also es geht nicht um Mehrheitsmeinung. Aber ich würde sagen, wer ist mein Publikum und ist das schlau, sich, wenn ich jetzt eben nicht vielleicht in einem arabischen Land Fußball spiele, sondern in Deutschland mit einer besonderen Geschichte, sich dann entsprechend zu äußern. Und das ist natürlich nicht schlau. Ne? Ja. Dann muss man schauen, dass man sich vielleicht nicht öffentlich äußert. Wenn es einem ein Bedürfnis ist, sich zu äußern, soll man das natürlich machen. Dann muss man mit den Konsequenzen aber leben. Und man muss sich ja nicht öffentlich äußern. Man kann ja auch seine Privatmeinung anderen Leuten erzählen, für die das vielleicht nicht dermaßen kritisch ist und auch nicht hinnehmbar ist vielleicht, ne, wenn man sich so äußert. Also wollte einem nur sagen, die Situation ist relativ schwierig so für jeden. Und es geht, glaube ich, nicht darum, dass man immer nur gucken muss, was ist die Mehrheitsmeinung und ich sage immer das, was die Mehrheit denkt, sondern muss ich überlegen, sage ich vielleicht lieber mal öffentlich gar nichts, wenn ich das Gefühl habe, dass ich damit jemand anderen sehr, sehr angreife und ne? Ja.
Um nochmal auf meine Frage von vorhin zurückzukommen, ich stelle sie jetzt einfach nochmal. Meinst du denn, dass so eine Rede von Christian Streich oder von Uli Hoeneß, so Leute, die vielleicht ein bisschen unentschieden sind, will ich mich der AfD zuneigen oder nicht, dass die von so jemandem überzeugt werden können?
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht von einer einzelnen Rede oder von einer einzelnen Person. Aber wenn viele Dinge zusammenkommen, wie zum Beispiel diese vielen Demonstrationen, die es auf den Straßen gibt und eben auch überparteiliche Demonstrationen, wo man wirklich sieht, eigentlich hat die ganze Bevölkerung vielleicht ein bisschen Angst vor der Partei und vielleicht die ganze Bevölkerung, oder nicht die ganze Bevölkerung, aber der überwiegende Teil der Bevölkerung steht der Partei sehr kritisch gegenüber. Dann kann natürlich, wenn das eine prominente Person dann auch noch sagt oder da mitläuft, diesen Effekt ein bisschen verstärken, weil, wie gesagt, diese Leute haben schon eine Vorbildfunktion und werden ernster genommen als jemand, den man nicht kennt. Ja, das ist so ein alter Befund. Ne? Es gibt Leute, die werden so als Autoritäten wahrgenommen, egal in welchem Bereich und wenn es auch nur im Fußball ist. Aber wenn ich ihn als Fußballer toll finde, dann gibt es irgendwie im Kopf die Verbindung, okay, der weiß vielleicht unbewusst, denke ich das zumindest, auch über andere Dinge super Bescheid. Und dann kriegt das ein größeres Gewicht, als wenn das eine völlig unbekannte Person ist. Ne? Und die Rede allein, glaube ich, wird das nicht ändern. Und das ist vielleicht auch eher das Bedürfnis dann gewesen, mal zu sagen, okay, ich denke so, zu zeigen, wie er selbst über die Sache denkt, einfach das auch mal öffentlich sagen zu können, ist ja auch ein Bedürfnis vielen Leuten. Aber in Verbindung mit vielen anderen Dingen zusammen glaube ich schon, dass das auch was bewirken kann. Nicht im Sinne von, dass die AfD jetzt massiv an Wählerstimmen verliert. Deswegen, das sehen aber wir, dass das nicht passiert. Personen, aber ja, bei einzelnen Personen und vielleicht eine Diskussion in Gang bringen. Ne? Und ich glaube, wenn man wirklich Leute, die die AfD wählen, überzeugen will, dann muss man mit denen persönlich reden, auch wenn es hart ist. Und die werden nicht durch Reden überzeugt, dann hören die vielleicht auch gar nicht hin. Aber es reicht schon mal zu zeigen, okay, das ist ein großer Teil der Bevölkerung, der größte Teil der Bevölkerung sieht das anders, weil halt auch AfD-Wähler oft in sozialen Medien oder wo auch immer in irgendwelchen Kreisen unterwegs sind, wo man gar keine anderen Meinungen mehr hört. Und viele von denen glauben eigentlich auch vermutlich, dass sie die Mehrheitsmeinung vertreten und muss es nicht tun.
Da ist ja auch so diese Wagenburg-Mentalität, also wir gegen den Rest der Welt, gegen den Rest da draußen. Ja. Und wenn jetzt hier der korrupte Uli Hoeneß noch was dazu sagt, dann bestätigt es mich ja noch viel mehr in meiner Meinung vielleicht auch.
Ne? Das könnte sein, aber dann ist irgendwie Uli Hoeneß immer noch besser als irgendein Politiker einer anderen Partei, der würde ich das dann sofort unterstellen. Aber ich meine, es mag, auch wenn wir das vielleicht jetzt nicht gut finden, aber es mag natürlich AfD-Wähler geben, die Bayern-Fans sind. Ja, vielleicht nehmen die das dann ernst. Ja? Also ich glaube, dann ist es besser, wenn Hoeneß das sagt, als wenn das meinetwegen Olaf Scholz sagt, weil von dem wird sich natürlich keine AfD-Wähler überzeugen lassen.
Was können denn deiner Meinung nach Politikerinnen und Politiker von Fußballerinnen und Fußballern, oh Gott, ich gender mich hier zu Tode, oder Fußballfunktionären lernen? Gibt es da was? Oder vielleicht auch andersrum, wo du sagst, das könnte sich die eine Seite von der anderen abschauen, kommunikativ?
Also beide haben ja schon mal gemeinsam, dass sie mittlerweile ziemlich intensiv so Kommunikationstrainings mitmachen müssen. Die können auch nicht mehr sagen, was sie wollen, sondern die werden geschult und kriegen dann halt gesagt, wie man sich bloß nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ne? Bloß nicht auf irgendjemanden schimpfen, immer schön, was weiß ich, wir gewinnen alle zusammen, wir verlieren alle zusammen. Ich hab, wenn ich 3 Tore geschossen habe und die anderen haben 4 reingekriegt, egal.
Ich war auch nicht gut.
Ja, das hat auch an mir gelegen. So, ne? Also bloß nicht, ne, sowas. Ne? Und das ist in der Politik ja genau das Gleiche. Ne? Also da muss man eigentlich auch immer so kommunizieren, dass man denkt, wir gehören alle zusammen und wir haben alle eine Meinung. Und das finde ich interessant, weil das ja gerade überhaupt nicht der Fall ist, ne, wenn man sich unsere Regierung anguckt. Ja. Ne? Also das ist schon kommunikativ echt eine Katastrophe. Inhaltlich kann man das alles bewerten, wie man will, aber niemand kann sagen, dass die gut kommunizieren, weil die nämlich eigentlich immer unabhängig voneinander an die Öffentlichkeit gehen und sagen, wir wollen das und dann kommen die anderen und sagen, nein, um Gottes Willen. Und, ne, so, und eigentlich müsste man das alles ja vorher intern abstimmen. Und das könnte man in der Tat vielleicht sogar ein bisschen vom Fußball lernen, weil die schaffen es irgendwie besser, so zu kommunizieren. Ja. Jedenfalls als die aktuelle Regierung.
Ja. Als Team sozusagen.
Ja, weil sie sich wahrscheinlich halt mehr als Team verstehen.
Gut, vielleicht jetzt nicht der FC Bayern. FC Bayern ist jetzt vielleicht nicht das perfekte Beispiel.
Nein.
FC Bayern ist die Ampel der Fußballclubs.
Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist.
Noch nicht mal das, genau, finde ich auch nicht. Ja? Also Da habe ich noch keinen sagen hören, ja, was weiß ich, er war schuld, dass wir verloren haben. Ne? Ja. Passiert einfach nicht. Ne? Ja. Also da ist die Disziplin irgendwie größer und das finde ich schon erstaunlich. Mhm. Und insofern können die vielleicht wirklich was lernen.
Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, das stimmt. Und ich meine, ja, mir fällt schon auch auf, dass so ein Thomas Tuchel, auch wenn es ihm gestern Abend dann gut ging bei der letzten PK, hast du ihm schon angemerkt, dass das wahrscheinlich so langsam bei ihm angekommen ist, dass er jetzt dann da kein Trainer mehr ist? Und der hat unter anderem die Formulierung gewählt, dass seit er da ist, wurde jetzt zum dritten Mal das Organigramm umgeschrieben und das direkt noch irgendwie vor einem Spiel. Also hast du schon gemerkt, dass er auch irgendwie die eine oder andere Spitze loswerden wollte. Aber das stimmt, also die zerlegen sich ja öffentlich nicht so, wie das die Ampel macht, die sich da gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben.
Das stimmt. Und doch, haben wir ja vorhin auch ganz am Anfang schon gesagt, eine gewisse Unausgewogenheit in der Kommunikation ist ja beim FC Bayern definitiv zu erkennen. Also auch da könnte man, glaube ich, noch geschlossener agieren. Oder zumindest hätte man mit einer stärkeren Führung auch ein bisschen mehr die Kommunikation im Griff.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so sehr ein Kommunikationsproblem ist. Ich habe vorhin gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, Kommunikation ist da jetzt noch das geringste Problem. Also bei der Ampel habe ich schon das Gefühl, da ist Kommunikation ein sehr großes Problem. Im FC Bayern, finde ich, ist die Kommunikation nicht das größte Problem.
Und gerade im Fußball ist ja eigentlich die Basis von allem auch immer der sportliche Erfolg. Also wenn es sportlich läuft, merkt man ja sofort, dass du hast ganz andere Schlagzeilen, weil natürlich auch oft in Extremen berichtet wird, wenn Spiel gewonnen. Jetzt reden wir schon wieder über den Champions-League-Sieg, hat auch Matthias Sammer gestern bei Prime direkt diese Frage direkt abgebildet, hat gesagt, hört auf jetzt direkt wieder in das Extrem zu verfallen. Aber bei der Politik weiß ich gar nicht, ob das so ist, dass dann der Kern quasi das Entscheidende ist oder ob die Kommunikation ja da nicht noch wichtiger ist, weil da kann man ja inhaltlich durchaus auch unterschiedlicher Meinung sein, wenn jetzt Sachen beschlossen werden oder eben nicht. Sportlicher Erfolg, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Wenn es läuft, läuft. Also ist die Kommunikation im Zweifel dann sogar noch wichtiger, wenn eben der Kern nicht so greifbar ist?
Glaube ich auch. Ist ein guter Punkt. Ne? Also die meisten Leute haben natürlich von Fußball, glaube ich, auch mehr Ahnung als von Politik, wenn man mal ehrlich ist. Also es ist nicht durchschaubar vieles, was da entschieden wird. Und ich glaube, kaum jemand kann jetzt irgendwie einschätzen, ob eine Wärmepumpe jetzt gut oder schlecht für sein Haus wäre und was das kostet. Und dann ist man natürlich angewiesen auf das, was einem da erzählt wird. Ne? Und ja, völlig richtig. Also ich glaube, dass Kommunikation und auch die Macht der Medien in der Politik vielleicht noch ein Stück größer ist, obwohl sie, glaube ich, auch im Fußball und generell im Sport und in allen Bereichen mittlerweile einen ziemlich großen Einfluss auf alles haben. Aber in der Politik ist der wahrscheinlich noch am allergrößten, ne? Weil eben der Kern schwammig ist und die Leute eigentlich gar nicht genau wissen, wie sie das beurteilen sollen. Sie sind auch nicht dabei. Ne? Viele Leute sind im Stadion, aber wer ist schon irgendwie mal im Bundestag und guckt sich das an und kriegt das alles nicht aus erster Hand mit. Ja.
True that. Ich könnte noch stundenlang weiter diskutieren, muss ich sagen. Es ist super cooles Thema und macht sehr, sehr viel Spaß mit dir, Markus. Mit Blick auf die Uhr, weil wir uns ja vorgenommen haben, nicht immer extrem zu überziehen. Wir überziehen sowieso immer, aber wir wollen nicht so Thomas Gottschalk-mäßig, ne? Die anschließenden Sendungen verzögern sich nur um 3 Stunden. Kommen wir jetzt zum Ende und würden gerne jetzt mit dir eine Rubrik einführen, die wir dann zukünftig auch immer bei unseren Gästen hier am Start haben wollen.
Yay, so ist es.
Wir würden dir gerne zum Abschluss 3 kurze Fragen stellen.
Ach du meine Güte.
Mit der Bitte um 3 ausschweifende Antworten. Jetzt leg doch gerne mal los.
Genau, die erste Frage, wir bleiben beim Thema. Wer wird aus deiner Sicht der nächste Bayern-Trainer?
Ach du meine
Güte. Was glaubst du? Und was wäre vielleicht gut für die Kommunikation des FC Bayern? Vielleicht auch mit Blick darauf. Also wen könntest du dir da als guten Kommunikator auch vorstellen?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es echt total schwer ist. Also ich denke, Alonso hat im Augenblick gute Chancen. Muss ich jetzt wirklich, ich muss kurz
antworten. Wenn er es will. Ja. Nee, ich habe ja gesagt, du kannst auch
gerne. Das war ernst gemeint mit den langen Antworten. Naja, so lange wird es nicht. Also ich glaube, der hat ganz gute Chancen. Ja, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, würde ich denken, dass er das, ich glaube, er will das und der würde gut passen.
Ich glaube, die Bayern-Verantwortlichen sind auch dran. Das wäre wohl auch Lösung Nummer 1, was ich gestern aber gehört habe, dass Alonso wohl nicht zum direkten Ligakonkurrenten wechseln würde und demnach wohl nur vor der Entscheidung steht, entweder bleibe ich noch ein Jahr in Leverkusen oder gehe ich auf die Insel zu Liverpool.
Und ist das so? Das habe ich nicht mitbekommen. Ich war gestern wirklich im Zug unterwegs. Ich bin gestern Abend erst um 11 hier angekommen. Hat er das gesagt?
Also er hat das nicht gesagt, aber es wird auch da wahrscheinlich wieder Sky-Moderator, der sich dann in seinen
Kabine
eingeschlichen hat. wird jetzt so medial berichtet. Und ich habe ich habe den Namen leider schon wieder vergessen, aber der aktuelle Trainer von Feyenoord Rotterdam wird jetzt neu gehandelt bei den Bayern. Ich versuche jetzt gar nicht, den Namen hier hinzustottern, weil dann ist es auf jeden Fall falsch.
Das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist
nicht. Hat aber jetzt in den Niederlanden zweimal die Meisterschaft geholt. Wohl interessanter Typ. Googelt mal den Namen, Freunde, ich habe ihn gerade nicht parat.
Okay. Zweite Frage, Markus. Ja. Jetzt komm, Sachen.
Wie schneidet Deutschland bei der EM?
Ach, ey. Viertelfinale, glaube ich, schaffen wir.
Oh, das wäre ja schon mal was. Sind wir damit auch zufrieden mit dem Viertelfinale?
Kommt drauf an, wie man rausgeht wahrscheinlich.
Das ist auch sowas, wie ich verstehe. Ne? Ich glaube, wir haben eigentlich nur so eine gute Mannschaft. Ich weiß nicht, warum das... Also wir haben gute Spieler, aber wir haben keine gute Mannschaft. Und ich verstehe nicht, warum das alles nicht zusammenpasst. Eigentlich von den Leuten her, die da spielen, müssten wir eigentlich eine Chance haben, weiterzukommen. Ja. Aber außer vielleicht in der Abwehr. Ne? Abwehr sieht schlecht aus. Aber Angriff ist so viele gute Spieler und ich verstehe nicht, warum die nicht zusammenpassen.
Ja, und auch in der Abwehr, wenn dann Tah und Rüdiger in der Innenverteidigung funktionieren und dann hast du den Kimmich ja noch auf rechts. Und wen haben wir auf links gestellt? Wir hatten doch letzte Woche unsere Aufstellung.
Ein Raum.
Den also Raum ich zum Beispiel. Raum,
du
Gosens, genau. Ja, also eigentlich muss da ein bisschen was möglich sein. Ne? Das stimmt. Ja. Wird spannend. Und jetzt die Abschlussfrage bitte.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Welche Schlagzeile würdest du gerne einmal über dich lesen?
Ach du meine Güte. Es muss kein direkter Fußballkontext sein.
Oh, ey, was ist denn das für eine Frage, Leute?
Ich wüsste eine Antwort.
Sag mal, was ist deine Antwort?
Meine Antwort wäre...
Jens Secker sorgt für Weltfrieden.
Nee, Jens Secker rockt 60.000 Personen bei Rock am Ring oder sowas. Das finde ich cool.
Indem er den Weltfrieden verkündet, hast du vergessen.
Ach so, ja, okay. Ja. Ach, mir fällt nichts ein, Leute. Tut mir leid, schneidet es raus.
Also ihr seht hier, die Fragen werden nicht vorab an unsere Interviewgäste gegeben. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Okay, wir nehmen irgendwas mit Weltfrieden, oder Markus?
Weltfrieden geht immer, aber es klingt so überheblich.
Ja, okay. Na gut, dann schließen wir genau damit und danken dir ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr unterhaltsame und sehr informative Gespräch, Markus.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Chance, hier zu Wort zu kommen.
Danke. Ja, wirklich. Können wir gerne nochmal wiederholen. Wenn sich politisch was tut, dann sehen wir uns hier wieder an der Uni Mainz. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche, sind gespannt auf den nächsten Spieltag und freuen uns auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Absolut. Tschüss. Danke.